Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de und alles steht in dieser Woche hier bei uns in der Sendung im Schatten des World Golf Championship. Dell Technologies Matchplay, Desiree Wolf, meine Kollegin und ich, wir haben uns ja schon in der letzten Woche sehr gefreut, dass wieder Matchplay an der Tagesordnung war und es gab ja auch wirklich über diese 7 Runden, die da ausgespielt wurden, einiges zu berichten. Und am Ende einen strahlenden Sieger, Kevin Kisner, der schlägt Matt Kuchar im Finale, holt sich seinen ersten WGC-Titel, lernt vor allen Dingen aus dem letzten Jahr, ja, und ist jetzt mit einer wirklich starken Serie am Ende ins Finale gekommen. Übrigens der erste Spieler in der Geschichte des Turniers, der seinen Auftakt verliert, am Ende aber als Sieger auf dem Treppchen steht. Bevor wir starten und die Analyse vornehmen, begrüße ich erstmal unsere Expertin, ich habe sie eben schon genannt, Desiree Wolf.
Hallo, ja, Desiree. Hallo.
Genau. Und wir hören jetzt erstmal Kevin Kisner zu seinem Sieg und auch zur Erfahrung, die er im letzten Jahr gesammelt hat.
Well, you know, I just learned a lot. I learned about preparation. I learned not to get, you know, too amped up for that final. And you still got to come out and play golf. You know, I don't think either one of us played our best golf, but I drove it great all week with my Callaway driver and loving a good week.
Desiree Kisner, der musste auch ein bisschen was lernen. Im letzten Jahr ziemlich verprügelt worden von Bubba Watson im Finale.
Naja, 7 und 6 ist nicht so schlimm.
Ja.
Also der hat tatsächlich da mächtig auf die Mütze gekriegt. Das war eine eher kürzere Golfrunde und insofern hatte Kisser da was gut zu machen und war natürlich da auch sehr motiviert, diese Scharte wieder auszuwetzen, kann man fast so sagen. Und das ist aber halt Matchplay. Also du hast da manchmal Matches, wo du sagst, wie kommt dann bitteschön dieses Ergebnis zustande, wenn Spieler, die vermeintlich halbwegs gleichwertig einzuschätzen sind oder zumindest irgendwie ja in der gleichen Liga spielen, dann da, also 7 und 6 ist wirklich also quasi die Höchststrafe, also viel höher geht's dann nicht mehr. Und da hat Bubba Watson, der ja sich selbst nicht als Matchplay-Experten bezeichnet, da wirklich einen guten Tag gehabt. Und Kisner da die Grenzen aufgezeigt. Und Kisner hat aber jetzt dafür in der vergangenen Woche jetzt ganz konsequent, abgesehen von dem ersten verlorenen Match, richtig, also wirklich gezeigt, dass er da ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. Beim Thema Matchplay sich definitiv auch in Position gebracht für President's Cup und alles, was dann noch kommt. Und das hat sich schon in den ersten Tagen herausgestellt, dass Kisner da relativ furchterregend erscheinen kann und entsprechend die Ergebnisse einfahren kann.
Erst gegen Ian Poulter verloren, 2 down, dann aber Tony Finau 2 auf gewonnen, dann Keith Mitchell 2-1 besiegt und dann sich im Playoff gegen Ian Poulter über 3 Löcher dann durchsetzen können. In der 4. Runde dann Hao Tong Li geschlagen, 6-5, auch das natürlich ein Ausrufezeichen. Dann im Viertelfinale sich gegen Louis Oosthuizen, der ja auch aktuell sehr, sehr formstark ist, durchgesetzt mit 2-1 und dann hat er im Halbfinale sowieso unterstrichen, dass er der würdige Champ ist, weil er Francesco Molinari geschlagen hat. 1 auf, den muss man erstmal schlagen. Das war die erste Matchplay-Niederlage von Francesco Molinari seit dem Ryder Cup. Gut, jetzt wurde auch nicht so oft Matchplay gespielt, aber der war traumwandlerisch sicher auch wieder durch den Austin Country Club gewandert bis eben zum Halbfinale. Francesco Molinari am Ende dann im Consolation Game dann den Sieg noch eingefahren gegen Bjerregaard, kommen wir auch gleich noch zu. Aber wer Molinari schlägt, der ist am Ende auch der verdiente Sieger.
Ja, also wenn schon, dann denn schon. Also Molinari hatte da tatsächlich nicht seinen besten Tag. In den Morgenmatches, also die Semifinals waren ja in den Morgenstunden. Und da hast du, also das am plastischsten war es natürlich an Matt Kuchars Kopfbedeckung zu erkennen. Der hat nämlich mit Pudelmütze gespielt. wo man dann so irgendwie leicht arktischen Eindruck von draußen hatte. Aber die waren wirklich, da war es echt kalt und die haben auch mit diesen Bedingungen gekämpft. Und die Bedingungen haben offensichtlich auch Francesco Molinari zu schaffen gemacht. Und insofern war dieses Semifinal gegen Kevin Kisner, das war eine enge Kiste, das ging hin und her und her und hin. Und Molinari hat sich da ganz kurz vor Schluss nochmal wirklich rangespielt. Und hat dann aber eben noch nicht geklappt. Kevin Kisner konnte dann die 18 einfach sich holen und entsprechend das Match da gewinnen. Und das ist halt, das ist dann halt die Qualität, da wirklich das Stehvermögen bis zum Schluss zu haben. Und insofern war er ein würdiger Finalist. Genauso wie Kuchar, der Bjerregaard geschlagen hat, was auch ein sehr, sehr enges Match war, wo es wirklich auch hin und her ging. Und Bjerregaard haderte so ein bisschen einfach, also mit sich selbst. Hat denn natürlich da irgendwie anderen Anspruch an sich, nachdem er dieses Tiger-Match gewonnen hatte. Und insofern war da ja vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus, man weiß es nicht. Und dann hatten wir ein rein amerikanisches Finale mit Matt Kuchar und eben Kevin Kisner.
Genau, und Kuchar, du hattest es schon gesagt, im Halbfinale Bjerregaard geschlagen, davor im Viertelfinale sich gegen Sergio Garcia durchgesetzt, 2-0 am Ende. Und zwischendrin gab es mal wieder kleine Kontroversen, vor allen Dingen aufgehängt an Sergio Garcia. Aber ja, Matt Kuchar, man kann ihn von Schuld letztlich freisprechen, aber es war schon wieder mal eine irre Szene zwischen den beiden, über die sich Sergio dann auch unheimlich aufgeregt hat. Vielleicht kannst du es kurz erläutern.
Ja, aufgeregt ist gut, aber es war halt auch wieder ein typischer Sergio. Also es ging um Loch 7 in diesem Match und der Stand zu diesem Zeitpunkt war, dass Kuchar One-Up war, also 1-0, jetzt also kein uneinholbarer Vorsprung. Und Garcia hatte eben den Putt zum Par und hätte damit das Loch gewonnen, aus einer jetzt nicht unmachbaren Distanz. Hat aber dann diesen Putt nicht ganz realisieren können. Der war also wirklich nur ein paar Inches dann vom Loch entfernt und war aber so, was heißt aufgebracht? Also hat sich halt natürlich aufgeregt, dass er da das Loch nicht gewinnen konnte und hat dann unglaublich schnell auch, ohne jetzt irgendwie Matt Kuchar irgendeine Gelegenheit zur Reaktion zu lassen, sprich ohne dass Matt Kuchar die Chance gehabt hätte, ihm diesen Putt zu schenken, den Folgeputt, so mit der Rückseite vom Putter, den so Richtung Loch da irgendwie halt geflippt, wie man das so macht, wenn man keinen Bock mehr hat. Und das Ding ist dann halt leider daneben gegangen. Und das ist dann natürlich blöd im Matchplay, weil wenn das ist so die Situation, die mich immer am meisten irgendwie verwundert, weil du natürlich nicht drinsteckst in den Emotionen, aber Emotionen und Sergio Garcia ist ja auch wieder so ein bekanntes Thema. Aber ich meine, da geht es ja um Lochgewinn, dann geht es immer noch, das Loch zu teilen, den Vorsprung nicht weiter anwachsen zu lassen. Also dieser der Rückpart, der geschenkt worden wäre, der hätte ja gar nichts machen müssen eigentlich. Der hätte ja einfach dazu geführt, dass der Rückstand weiterhin nur eben ein Loch gewesen wäre. Und da dann irgendwie das so flippig da irgendwie ins Loch reinzudonnern und der geht dann daneben, das ist halt, Entschuldigung, auch einfach total super blöd. Mhm. Also Fehler ganz eindeutig auf Seiten von Garcia. Dann geht der Rules Officer zu Matt Kuchar und sagt, ja, wie ist denn das jetzt? Hast du dem das Loch geschenkt? Und der sagt, naja, ich hätte es ihm geschenkt, aber ich kann mal nicht dazu. So jetzt mal ein bisschen sehr frei übersetzt. Mhm. Und dann hat der Rules Officer natürlich das Loch als verloren für Garcia gewertet und dann entsprechend war Kuchar danach 2-0. Und dann geht es natürlich diese ganze Fahrradkettendiskussion wieder los. Was wäre gewesen, wenn? Im Prinzip hat Garcia da, dadurch, dass er ja auch noch Folgeemotionen hatte, aus meiner Sicht das Match weggegeben. Mhm. Und das ist halt, ja, das ist halt bescheuert, Entschuldigung.
Er hat es ja auch selber gesagt hinterher, it is quite simple, I screwed up, simple as that, also ich habe es verkackt, kann man das vielleicht dann auch so nennen. Also Garcia durchaus einsichtig, aber trotzdem zwischendurch auf der Runde dann, bevor sie dann am Ende dann sich den Handshake gegeben haben, dann doch noch immer mal wieder in leichten Diskussionen gewesen, weil nämlich Kuchar wohl gesagt haben soll, ja, ich habe zwar nicht gesagt, ist gut, ich schenke ihn dir nicht, aber im Grunde will ich dieses Loch eigentlich auch so nicht gewinnen. Und dann hat Garcia ihm vorgeschlagen, ja, pass auf, dann gib mir doch ein anderes Loch, was natürlich auch eine leicht irre Vorstellung ist, dass Kuchar dann einfach ein anderes Loch herschenkt, nur weil er diesen Putt nicht gegeben hat. Also
Entschuldigung, ne? Aber das ist wieder so, also wir sind doch hier, also ja, nicht im Kindergarten. Also es gab ja, man muss sagen, da gab es eine Kontroverse und ich bin jetzt auch nicht der Oberfan von Matt Kuchar und der hat sich natürlich mit seiner Caddy-Bezahlung da von dem Mexican El Tuscan Caddy da jetzt wirklich kein Ruhmesblatt erworben und ist deswegen so ein bisschen schneller jetzt in der Kritik, als es vorher war, weil man jetzt auf einmal sein Matt Kuchar Grinsen, was ich immer schon ein bisschen eigenartig fand, aber egal, nicht mehr als eindeutig positiv wertet. Mhm. Mann, übrigens die Außenwelt. Und also was dann eben auch natürlich immer zu Geschichten aufgebauscht wird. wie auch immer, aber du kannst ja nicht von Kutscher erwarten, dass der dann beim nächsten Loch sagt, so, ich schlage es mir im Putter ab und dann gewinnst du das Loch vielleicht, okay? Also das ist ja Quatsch. Und Paul McGinley hat sich da dummerweise hinreißen lassen, sich da einzumischen und hat da gesagt, so, naja, also ebenso praktisch das Grinsen von Matt Kuchar wäre ja auch tendenziell falsch, ist auch wieder sehr frei übersetzt. Und der hätte ihm ja eben, also auch diese Theorie, er hätte ihm ja da irgendwie ein anderes Loch schenken können dann dafür. Und hat sich da auch bezogen auf irgendein Match, ich habe es den Opponenten vergessen, wo er das mal gemacht hat im Ryder Cup, wo aber tatsächlich die Situation so war, dass das ja, ich meine, da geht es ja nicht nur um ein Einzelmatch, sondern da geht es um eine Gesamtwertung und da war Europa, Team Europe, 13-8 vorne irgendwie gegenüber den Amerikanern. Mhm. Und die haben die verkloppt, wirklich ohne Sinn und Verstand. Und insofern war das völlig irrelevant, dass er da quasi was hergeschenkt hat. Und ich mag den Golfsport wahnsinnig und ich schätze vor allem die Etikette und auch die Fairness, die wir ja zu 99% der Zeit eigentlich normalerweise sehen, also zumindest im Profisport. Und ich finde auch einfach dieses Schenken an sich oder schenken können, to concede a hole, ist ja auch was unglaublich respektvoll ist, dass man einfach sagt, hey, ist mir doch klar, dass du diesen Putt reinmachst, brauchst du nicht zu machen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr tolle sportliche Aussage. Mhm. Hat ja nicht jeder Sport sowas. Das gibt's eigentlich sehr selten. Und wenn man dann aber auf der anderen Seite halt so doof ist, darauf zu warten, dass man das Schleifchen bekommt, dann muss man auch die Konsequenzen tragen, wenn man dann so einen Ärgerputt vorbeischiebt.
Das ist das spanisch Heißblütige wahrscheinlich, wo er gesagt hat, so geärgert und dann einfach weitergespielt, anstatt schnell zu gucken, sagen, den kann ich, ne? Gibst du mir, oder? Ja, ja. Und hätte Kutscher wahrscheinlich auch gegrinst und gesagt, komm, mach, alles gut.
Ja, natürlich. Und ich meine, das ist ja, wir hatten das ja beim Solheim Cup auch schon mal so eine Tragödie und so. Da sind die Emotionen dann natürlich manchmal auch hoch. Im Matchplay, das ist natürlich was anderes, als wenn du so ein, in Anführungszeichen, etwas beruhigteres Zählspiel hast, wo jeder so ein bisschen für sich einfach vor sich hin arbeitet. Aber einfach wirklich, also aus meiner Sicht ganz klarer Fehler von Garcia, gibt's nichts zu diskutieren, ist dann blöd gelaufen. Diese Auseinandersetzungen bringen halt dann auch keinen weiter, weil das ist genau das, was ich meinte, dass er an diesem Loch das Match weggegeben hat. Da war immer noch nichts kaputt. Ich meine, Garcia 2 down an der 8, ja meine Güte, also das ist jetzt, da ist überhaupt noch nichts gelaufen. Aber der hat sich natürlich dann die ganze Zeit darüber geärgert und du kommst da dann nicht mehr weg. Er hat es immerhin dann irgendwie noch geschafft, irgendwie dann sich da ordentlich zu verabschieden und fair zu gratulieren und alles. Aber im Prinzip hat er halt, also war mir zu dem Zeitpunkt klar, das wird nichts mehr, weil der wird sich davon mental nicht erholen. Und das ist ja genau diese Sache, wie lange wirkt sowas nach? Und ja, also es ist so unnötig. Und es ist halt schon wieder Sergio Garcia. Er hat dann eben auch an irgendeinem Folgeloch, was direkt am nächsten Loch, weiß ich nicht mehr, dann auch so, weißt du, wie so fast so einen vollen Schwung mit dem Putter aufs Grün gemacht. Der hat da das Grün nicht getroffen, aber da warst du natürlich auch gleich wieder in Saudi-Arabien und hast gedacht, oh, bitte lass den Platz stehen. Das sollte halt auf dem Niveau nicht passieren, bitte.
Das ist richtig, da muss er sich noch weiter zusammennehmen. Er hat ja auch damals gesagt in Saudi-Arabien, das passiert mir nie wieder, zumindest als Greenkeeper war dann diesmal in Austin nicht unterwegs. Mal gucken, was da dann noch an Diskussionen vielleicht in der nächsten Woche dann aufkommt. Auf jeden Fall wird es wieder was sein, wo dann auch bei den nächsten Turnierstarts von Sergio Garcia noch gesprochen wird. Stell dir mal vor, beim Masters passiert was Ähnliches und der zerlegt den Augusta National.
Ja gut, dann hat er da das letzte Mal gespielt. Also, das ist jetzt halt, also ich meine, so wie Matt Kuchar eine Vorgeschichte hat, und wenn sie noch so idiotisch ist mit dieser Caddy-Bezahlung, also damit will ich es nicht runterspielen, aber es ist so irgendwie so golffern ja eigentlich, hat sich ja nicht auf dem Platz abgespielt. So hat natürlich Sergio Garcia auch eine ganz krasse Vorgeschichte, die übrigens nicht nur durch diesen Vorfall in Saudi-Arabien definiert ist, sondern auch noch durch andere Ausbrüche auf dem Platz. Und wenn da jetzt nochmal was sein sollte, muss er da wirklich ganz, ganz genau schauen, weil wir hatten ja mal in der Sendung drüber gesprochen, dass er ja streng genommen nicht wirklich furchtbar sanktioniert wurde, weil Keith Pelley sich da so ein bisschen drumherum gedrückt hat und weil natürlich jetzt die PGA-Tour, die kann das finden, wie sie will. Das ist ein Event, was auf der European Tour stattfindet, die kann das nicht sanktionieren. Wenn Sergio Garcia in Augusta irgendwas nicht golffreundliches tut, wird das, denke ich, mit anderen Augen gesehen und dann hat er auch echt Konsequenzen zu befürchten. Und die wären dann, Entschuldigung, auch überfällig.
Ich meine, absolut. Also
sorry, absolut. Der wird sich da auch im Griff haben, weil ich meine, ansonsten hat er ja wirklich, also echt nichts da zu suchen. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Wir machen ein kurzes Päuschen und dann sprechen wir noch ein bisschen weiter über das WGC HSBC. Nein, über das WGC Dell Technologies Matchplay. Um Gottes Willen, der falsche Sponsor. Aber sie zahlen uns beide nichts, von daher wird man es uns nachsehen, dass wir das jetzt gerade eben kurz verkackt haben, beziehungsweise ich hab's verkackt. Desiree kann da nichts für. Kurzes Päuschen, kurze Besinnung und dann kommen wir wieder, dann auch mit dem richtigen Titel des Turniers.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. WGC Delk Technologies Matchplay, unser Thema weiterhin. Kevin Kistner, der hat das Turnier am Ende ja gewonnen, im Finale 3-2 gegen Matt Kuchar gewonnen. Desiree, wir haben den Weg der beiden eben schon charakterisiert, sind vor allem bei Matt Kuchar und diesem Regelchaos bzw. dem Ausbruch von Sergio Garcia mal wieder ein wenig hängen geblieben. Lass uns nochmal sportlich auf das Turnier schauen, was ja bei so einem Matchplay gar nicht so wichtig ist, Statistiken. Deshalb würde ich das diesmal auch nicht überfrachten. Matchplay dann eher etwas, was ja auch ein Spiel der Nerven ist. Wir haben auch nochmal einen O-Ton von Kevin Kistner, der dann auch nochmal was zu seiner Entwicklung letztlich auch gesagt hat. Nicht nur nervlich, sondern auch ein bisschen spielerisch beim Golf Channel.
Man, I was thinking out there, it might be the hardest one just because you have the physical aspect more than any other week. It was grueling, definitely, and the winds were tough and the temperature today. And overall, it was just a long week, but I prevailed and I'm a world golf champion.
Statistiken nicht so wichtig, aber körperliche Fitness unheimlich wichtig. Er musste 7 Matches absolvieren, plus dann noch das Playoff gegen Ian Poulter.
Genau, und es ist noch nicht mal nur die körperliche Fitness, die mit Sicherheit eine Rolle spielt, sondern ich denke, es geht noch mehr um die mentale Fitness, die da echt schwierig hochzuhalten ist. Und das hat man bei Molinari gesehen, das hat man auch bei Bjerregaard gesehen. Bei Molinari würde ich das noch weniger jetzt in Betracht ziehen, dass es so wahnsinnig mental war, weil der einfach wirklich golferisches nicht so einen tollen Tag hatte im Halbfinale. Bjerregaard übrigens auch nicht. Aber bei Bjerregaard ist es so eine Situation, ich hatte vorhin schon mal irgendwie das angedeutet. Ich glaube durchaus, dass wenn du ein Match spielst gegen Tiger Woods im Viertelfinale und dann so einen knappen und krassen Sieg da einfährst. Bjerregaard hat ja immer gesagt, das war sein Kindheitstraum. Also er ist im Prinzip aufgewachsen damit, dass er beim Putten oder beim Putten üben oder sowas gedacht hat, ja, was wäre, wenn ich den Putt jetzt gegen Tiger Woods hätte, so um praktisch quasi so einen Trigger aufzubauen irgendwie. Und das ist halt, und dann stehst du da auf einmal und er hat selbst ja auch gesagt, und ich meine, es war jetzt auch lange Zeit nicht klar, ob Tiger jemals wieder spielen können würde, dass das natürlich total krass war, ihm dann da gegenüber zu stehen. Und da hat er unglaubliche Nervenstärke bewiesen, aber ich bleibe da tatsächlich bei meiner Theorie, dass das halt auch wirklich super viel Kraft kostet. Also es ist nicht körperlich, sondern eben geistig, und dass du dann am nächsten Tag so ein bisschen ausgepowert bist. Und also das meine ich zumindest, in diese Partie Bjerregaard-Kuchar reininterpretieren zu können. Natürlich hat er es noch knapp gehalten, und das waren ja wirklich jetzt 2-1 Aufsiege im Halbfinale. Das ist eine sehr knappe Kiste, super spannend in beiden Matches. Aber ich glaube, das ist so die ganz schwierige Sache. Wie kriegst du deinen Kopf frei? Gerade an so Tagen, wo du eben 2 komplette Runden gehen musst, wie es jetzt eben am Wochenende der Fall ist. Und das hat Kevin Kistner einfach wirklich ganz hervorragend gemacht. Und da hat er vielleicht auch tatsächlich Lehren aus dem Vorjahr gezogen und hat daneben quasi auch nicht alles Pulver im Halbfinale verschossen, wobei das auch wiederum natürlich höchst riskant ist, weil dann bist du auch gerne mal draußen und spielst halt das Consolation-Match. Also diese Einteilung ist super schwierig, und da scheint er wirklich das beste Setup für sich gefunden zu haben.
Zu Bjerregaard und dem Sieg gegen Tiger Woods muss man natürlich auch noch sagen, nicht nur das Mentale, weil es eben der große Tiger ist, sondern weil dieser Tiger Raw dann ja auch noch mit dabei ist. Publikumsmassen, die dann mitströmen, die dann für Lukas Bjerregaard natürlich auch eine neue Situation sind, weil ist natürlich einer, der auf der European Tour schon gestählt ist, auch Matchplay schon Erfahrung hat, aber Begeisterung beziehungsweise auch das Publikumsaufkommen bei einem Spiel gegen Tiger Woods ja nochmal wieder, wir haben das schon sehr oft diskutiert hier, natürlich was ganz anderes ist, als wenn du auf der European Tour zusammen mit, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, deshalb nenne ich keinen Namen, aber mit einem ganz normalsterblichen Golfer zusammen in einem Flight bist.
Ja, das ist sicher ein Unterschied, und dazu kommt noch, dass Bjerregaard natürlich ab diesem Halbfinale unter anderen Vorgaben gespielt hat. Ja. Zuerst war er ja nur der Underdog. Ich meine, er war, wie viel, Setzliste Nummer 50, glaube ich, hat seine Gruppe gewonnen, wo jeder sagte, what, Bjerregaard, warum? Und hat sich dann so ein bisschen unterm Radar da so durch die ganzen Runden gekämpft, fantastisch gespielt natürlich, aber den kennt doch kein Mensch da drüben, also Entschuldigung. Und insofern für die Amerikaner war das sicher eine größere Überraschung als vielleicht für die Europäer, wo man ja schon durchaus weiß, dass Bjerregaard da nicht zu unterschätzen ist, sowohl im Matchplay als auch generell golferisch. Und bei ihm ging es dann halt ab diesem Semifinale auch einfach um die Tourkarte, weil er die Chance gehabt hätte, wenn er gegen Molinari dann das Consolation-Match wenigstens noch gewonnen hätte, dann halt eben so eine Tourkarte, also nicht Tourkarte, aber so eine Exemption zu bekommen, dass er wirklich überall einladbar ist, also überall Sponsors-Invites bekommen kann. Und das wäre natürlich super reizvoll gewesen für ihn und auch wichtig für die Karriere. Und das hat er jetzt, das hat ihm Molinari jetzt quasi versaut, in Anführungszeichen, weil das Leben ist halt kein Ponyhof. Der schenkt natürlich das Match nicht ab, weil es da um irgendeine Tourkarte von Bjerregaard geht. Und insofern denke ich, dass Bjerregaard sowas dann sicher auch noch, also da spielen einfach auf einmal andere Sachen mit in so einem Match mit Tiger. Das zieht auf der einen Seite wahnsinnig viel Energie. Ich bin total bei dir, bei allem, was du gesagt hast. Und auf der anderen Seite bist du da aber halt der totale Underdog. Da denkt ja jeder, der hat da doch nichts auszurichten. Und insofern ist es dann, glaube ich, einfach wieder eine andere Stufe, die er dann erreicht hat und wo die Vorgaben wieder ganz andere waren. Und davon abgesehen, er hat sich da ja relativ deutlich ausgesprochen. Er hat gesagt, ich hatte lots of confidence, hat er gesagt, eben aus diesem Match gegen Tiger und aus der Gruppenphase. But today really sucks, so it's just I didn't bring my game today, unfortunately. And yeah, just kept making mistakes all day. Ja, gut, also das summiert natürlich auf, was jetzt realistisch passiert ist. Er hat nicht das Spiel abrufen können, was er in den Vortagen hatte. Aber ist halt so ein bisschen schade, wird aber trotzdem, denke ich, im Nachgang so ein paar Tage später sehr, sehr stolz sein auf die Performance, die er da geliefert hat, weil das war definitiv über allen Erwartungen, auch seinen, denke ich.
Klar, nicht nur der Sieg gegen Tiger, auch in der Gruppenphase Justin Thomas mit 3-2 zu schlagen, auch sicherlich so eins dieser Ausrufezeichen, die ihn dann auch auf der Landkarte des amerikanischen Golfs dann irgendwo schon mal verewigen. Auch
Henrik Stenson, ey,
ja,
also
klar. Aber ich glaube, für die Amerikaner noch wichtiger, dass er eben Justin Thomas geschlagen hat. Wenn Europäer unter sich sich schlagen, wahrscheinlich nicht ganz so aufmerksamkeitsheischend, wie dann eben einen der vorderen US-Amerikaner dann eben rauszukicken. Also der wird sicherlich die ein oder andere Einladung dann noch kriegen, aber seien wir aus europäischer Sicht auch ein bisschen froh, er bleibt der European Tour erhalten erstmal.
Das ist natürlich ein sehr egoistischer View of Things, aber ja, nein, Bjerregaard ist wirklich ein toller Golfer, dem man auch sehr, sehr gerne zuschaut, das gilt jetzt für viele andere Kollegen auch, aber ich glaube, dass er seinen Weg machen wird oder hoffe es zumindest und das ist jetzt auch, ich meine, muss er ganz ehrlich sehen, der hat sein Masters in White, da ist ja am 1. Januar mal der erste Cut-off und den hat er ja schon geschafft. Und insofern hat er dieses wichtige Turnier jetzt schon mal sicher. Und er muss jetzt halt einfach gucken, dass er dann noch zusätzliche Starts in Amerika kriegt. Und wenn er da dann irgendwie, er hat jetzt ja schon als Non-Member ja schon einige FedEx Cup-Punkte gesammelt. Also das kann schon noch übers Jahr jetzt passieren, dass er dann noch irgendeinen Weg der Qualifikation findet. Und ansonsten ist das auf jeden Fall eine tolle Performance erstmal. Und die Karriere von Bjerregaard, ich meine, der ist zwar nicht mehr 19, aber die ist jetzt ja auch gerade erst am Durchstarten, so nach meinem Empfinden. Ich finde, der ist erst seit ein, zwei Jahren überhaupt auf der Landkarte und hat da einfach auch noch jetzt die Möglichkeit, sich da weiter zu verbessern.
Wir werden seinen Weg auf jeden Fall verfolgen und wir verfolgen natürlich auch den Weg von Tiger Woods und den anderen großen Namen. Tiger Woods haben wir ja schon angesprochen, der verlor eben gegen Bjerregaard im Viertelfinale, im Achtelfinale. Da hatte es Tiger mit Rory zu tun gehabt, Rory McIlroy. Und da hat der Tiger den formstarken Rory McIlroy stoppen können. 2-1. Ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr hochklassiges Match, vor allen Dingen natürlich auch von der Besetzung.
Ja, Hammer. Also das ist natürlich irgendwie auch, das ist irgendwie verschenkt für so eine Achtelfinalpartie eigentlich, weil du sagst, oh, das wäre jetzt schön, wenn das so zum Schluss irgendwann mal wäre. aber so läuft es halt nicht und mit Setzlisten Nummer 4 und 13 kannst du halt da aufeinandertreffen in dieser Round of 16 und alle waren völlig thrilled. Also das ist auch wieder nett übrigens, also mein Lieblingsgolfer, also so auf dem Platz ist vielleicht noch nicht, da ist noch Potenzial, aber abseits des Platzes definitiv Eddie Pepperell inzwischen, der total genervt war, also weil er eben nicht genervt war, wir hatten einen unglaublich lustigen Tweet rausgehauen. weil er natürlich da dann draußen war und praktisch also natürlich seinen Rückflug gebucht hat. Und den hat er aber gebucht, bevor klar war, dass eben dieses Match Rory gegen Tiger stattfinden würde. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, es ist jetzt ja blöd, weil ich hätte mir das sonst natürlich noch ansehen können, hätte ich den Rückflug später gebucht. Ich wäre da mitgegangen mit dem Flight und hätte dann noch ein paar meiner Bälle vielleicht aufsammeln können unterwegs. Also weil er halt drauf angespielt hat, dass er, wie soll ich sagen, nicht immer die Bahn getroffen hat. Und das halt irgendwie, ich habe es leider den Tweet nicht vorliegen, ich finde ihn gerade nicht, aber der war so, beim ersten Mal habe ich gar nicht kapiert, worauf er raus will, aber dann nach einer Sekunde so, oh, okay. Und der ist halt wirklich eine Marke. Also insofern, das war sehr, sehr lustig. Und also das ist so, er und Tyrrell Hatton, das sind so die zwei, die einfach die lockerste Zunge neben dem Platz haben. Mhm. Und also dass dieses Match Rory McIlroy war natürlich gegen Tiger Woods war natürlich der Hammer. Und da war es aber leider eben so, dass Rory nicht seine Topform irgendwie abrufen konnte, nicht dieses wahnsinnig Zwingende, was er vorher gezeigt hat. Und was man eigentlich ja sich gewünscht hätte, dass das dann in diesem Duell mit Tiger auch wieder rauskommt. Und Rory war dann tatsächlich so, wie soll ich sagen, verärgert über seine Runde. Und dass er das Ding dann eben mit 2-2 dann abgegeben hat, also 2-1 dann im Endeffekt, dass er an den Journalisten vorbeigestürmt ist, was er nie macht, egal wie katastrophal die Schlussrunden sind. Und da hat er ja schon 1-2 erlebt in seinem Leben. Ist er eigentlich sonst immer den Reportern irgendwie Rede und Antwort gestanden. Und an diesem Tag ist er wirklich davon gerauscht und hat sich dann hinterher auch wieder über Social Media dann entschuldigt, hat gesagt, ja, sorry, tut mir leid und so. Und hat noch eine kleine Erklärung geliefert. Aber das war, also da hast du gemerkt, wie sehr er sich da drüber aufgeregt hat, dass er dieses Match Spezielles gegen Tiger eben verloren hat. Und da siehst du, was das eben für eine Konkurrenz doch trotzdem ist und was es halt bedeutet, da gegen Tiger anzutreten und im Matchplay gegebenenfalls zu gewinnen.
Ist natürlich auch dann was Selbstvertrauen geben kann, denn wir wissen ja alle, Rory McIlroy, der hat ja auch höhere Ziele als jetzt vielleicht den WGC-Titel. Da hat er ja schon ein paar Mal eingesammelt, aber Masters, ne? Und dafür sich das mentale Rüstzeug zu holen, da wäre natürlich so ein Sieg gegen Tiger Woods schon was gewesen, was dann ja vielleicht auch weitere Zweifel nicht nur bei den Zuschauern, bei den Experten, sondern vielleicht bei ihm selber dann auch noch mehr zerstreut hätte.
Ja, wobei, also ich meine, jetzt wenn er das Ding im Nachgang dann letztendlich gewonnen hätte oder sowas, ist natürlich ein Riesenboost. Auf der anderen Seite ist das jetzt, wir sind schon relativ kurz vorm Masters. Ich habe so meine eigene Rory-Map oder den eigenen Schedule für ihn so in meinem Kopf. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Ding jetzt komplett zu Ende zu spielen, siehe Kisner und Konsorten, die da jetzt am Sonntag noch bei der Arbeit waren, das zieht schon auch einen Haufen Energie. Und wir sind jetzt 2 Wochen vor Masters, also nicht mal mehr. Und insofern ist es vielleicht auch gar nicht so doof, sich da jetzt nicht ganz komplett auszupowern. Also so kann natürlich nur ein Rory McIlroy denken, bei dem es um den Career Grand Slam geht. Jeder andere sagt, hey, WGC will ich gewinnen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es, also unter dem Aspekt Masters würde ich jetzt das gar nicht so schlimm sehen. Natürlich jetzt für den Kopf, aber da ist Rory eher einer, der da dann vielleicht Ärger sozusagen umwandeln kann in Energie und also das glaube ich nicht, dass ihn jetzt das dauerhaft mental beschädigt hat. Es war auch Tiger, es ist einfach ein spezielles Match und da wird er sich schon von erholen. Ich glaube, dass es jetzt so im Hinblick auf diese in 1,5 Wochen, ja jetzt kann man fast schon sagen startende Masters, gar nicht so doof ist, dass er so ein bisschen mehr Pause hatte. Die Pause hat übrigens auch für Mickelson genutzt, der hat dann auch seine unfreiwillig freie Zeit damit verbracht, sofort nach Augusta zu fliegen und da auch nochmal so ein bisschen auf dem Platz sich rumzutreiben und sich vorzubereiten. Also da gibt es jetzt natürlich schon die ersten Konzepte, wie man das am besten angeht.
Und das ist natürlich der Vorteil eines mehrfachen Masters-Champs, dass er dann da einfach mal hinfliegen kann und dann da auch spielen darf. Das ist ja auch nicht jedem Golfer vergönnt, von daher diese Extra-Sessions vielleicht was Phil Mickelson dann auch zugute kommt, obwohl naja, so der direkte Favorit auf den Masters-Titel ist er natürlich in diesem Jahr nicht, schon mal deswegen nicht, weil er in einem Alter ist, in dem es noch keiner geschafft hat, bisher den Masters-Titel einzufahren. Jack Nicklaus mit 46, der älteste bisher gewesen, und wir wissen ja alle, Phil Mickelson, der hat schon die 48 geknackt. wäre ein neuer Rekord, sollte er es schaffen. Masters, etwas, was uns dann in den nächsten anderthalb Wochen natürlich auch noch ausführlich beschäftigt, hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Wir stellen euch den Platz vor, Loch für Loch. Wir haben die Geheimnisse des Augusta National für euch nochmal unter die Lupe genommen, lüften die dann auch. All das kriegt ihr als Podcast hier in den nächsten Tagen und anderthalb Wochen bei uns zum Download auf meinsportpodcast.de. Und wir erzählen euch auch, was ihr am besten während einer Masters-Runde dann vor dem Fernseher essen könnt, haben dann einen kleinen kulinarischen Tipp für euch. Auch das gibt es noch in der nächsten Woche bei uns als Podcast auf meinsportpodcast.de und bei iTunes natürlich auch, beziehungsweise mit dem Podcatcher eurer Wahl sind wir zu finden. Ihr müsst uns nur einfach abonnieren. Aber ihr habt es ja in der Regel schon getan und wer es noch nicht hat, sollte das schnellstens nachholen. Desiree, bevor wir Masters und uns dann in die Präparation stürzen, gibt es noch irgendwas aus deiner Sicht, was wir beim WGC unbedingt noch hervorheben müssen?
Also eine Kleinigkeit, weil wir den Sieger zwar schon gewürdigt haben, aber Kevin Kisner ist so einer, der in jeglicher Hinsicht, finde ich, immer zu kurz kommt. Ist jetzt einfach nicht der Spieler, der sich in den Vordergrund drängt, wobei der immer wieder durchaus bereit ist, sich zu äußern und auch sich da positioniert. Aber er ist einfach nicht der super spektakuläre Typ, wie manche seiner amerikanischen Kollegen. Und für Kevin Kisner war das übrigens einfach auch nochmal eine ganz andere Sache. Der hat ja nun wirklich einen halbwegs sinnvollen Paycheck bekommen, über $1 Million, 1,2 glaube ich, für den Sieger, da eingefahren. Da kann man ja sagen, hey cool, und wir haben ja durchaus jetzt Golfer, die irgendwann mal so einen Status erreicht haben, da würde ich jetzt zum Beispiel Rory natürlich nennen und sowieso Tiger Woods, die natürlich sagen, also für Geld spiele ich definitiv nicht mehr, da geht es jetzt nur noch um Titel, Vervollkommnung der Vita und sonst irgendwas. Kisner sagt ganz klar, nö, bei mir geht es ums Geld. Nicht, dass ich jetzt nicht gerade genug davon hätte, aber er lebt praktisch da relativ sparsam und hortet das Geld, weil er sagt, ich habe halt zu Beginn meiner Karriere mal von meinem Vater irgendwie Geld bekommen, ich glaube irgendwie $16,000, und musste damit durch die Minitour da irgendwie durch und musste sein Auskommen bestreiten, hat seither nie wieder einen Dollar von seinem Vater angenommen und hat dann, und deswegen erzähle ich das überhaupt, das wäre jetzt sonst nicht so aufregend, aber er sagt halt, ich habe sehr, sehr früh dieses Gefühl kennengelernt und auch natürlich daraus dann Stärke gezogen, dieses Gefühl zu kennen, dass es bei Putz wirklich um Geld geht. Also, dass ich wirklich sehr früh das Geld haben muss, um meine Karriere voranzutreiben, weil ich kein Fangnetz habe, weil es nicht irgendwie von den Eltern da irgendwie dann halt Kohle gab, wenn es nicht so lief. Und das sagt er, wäre eine Qualität. Und insofern ist das etwas eigentümlich klingende Zitat. Ja, mir ist das Geld sehr wichtig beim Golfen. Heißt einfach nur, er ist da ganz anders irgendwie gepolt und hat da eine ganz andere Ausgangssituation als manche andere. Ich meine, es gibt genügend Golfer, denen es ähnlich geht. Aber er hat es halt mal benannt und sagt, nee, da ist Geld durchaus wichtig. Natürlich kriegst du dann mal über 1 Million für so ein Turnier. Aber du weißt ja auch nicht, was kommt.
Das stimmt. 18,7 Millionen hat er aber in seiner Karriere schon als Verdienst eingesammelt an Preisgeldern. Aber trotzdem sagt er, und das Zitat vom Golf Channel finde ich schön, deshalb zitiere ich das mal im Original: I'm the cheapest guy in the world. I hoard the money like crazy because I don't know when it's going to run out. And I don't want it to run out and I don't know how long I'm going to be able to make 10 footers. Also, nimm, was du kriegst, damit du am Ende dann auf der richtigen Seite bist und keine Sorgen hast für sich und seine Familie. Ich nehme an, das schwingt dann auch noch mit und dem Papa, dem kann er das dann auch mit Zins und Zinseszins irgendwann zurückzahlen, diese $16,000. Schöne Geschichte zum Ende. Das war's von uns für diese Woche. Ich nenne euch aber noch kurz ein paar Sieger, denn wir werden uns in dieser Woche nicht ausführlich um die Hero Indian Open kümmern, wo Stephen Gallagher gewonnen hat mit -9 am Ende. Ein Schlag besser als Masahiro Kawamura, der Japaner, auf dem zweiten Platz. Jorge Campillo, der wurde mit einem weiteren Schlag Rückstand Dritter in Neu-Delhi. Maximilian Kiefer, einziger Deutscher am Start, der schaffte den Cut nicht. Und wir gucken auch noch schnell auf die Corrales Punta Cama Resort Club Championship in der Dominikanischen Republik. Da hat Graeme McDowell mal wieder einen Sieg eingefahren, den 4. PGA-Tour-Titel seiner Karriere und den 2. in Folge außerhalb der USA. Hatte ja schon in Puerto Rico im letzten Jahr gewonnen. Graeme McDowell, der gewinnt mit -18 einen Schlag vor den geteilten 2. Chris Stroud und Mackenzie Hughes. So ging es also auf den Touren dann noch weiter. Und bei den Damen, da gab es auch noch eine Siegerin.
Ganz genau, da hat die Rakete sozusagen wieder gezündet. Wir haben einen Sieg von NASA Hataoka zu vermelden und NASA ist ja eben benannt, also japanische Golferin nach der NASA, also nach dem Raketenprogramm und hat da wirklich einen Raketenstart auch hingelegt entsprechend und hat dann bei dem aktuellen LPGA-Tour-Turnier sich da wirklich in toller Form einfach präsentiert, die Kia Classic in Karlsbad gewonnen. Und da durchaus ja prominente Mitstreiterinnen gehabt, wie immer. Also hat da Danielle Kang, Yingyun Ko, Asahara Munoz, sehr schöne Performance der Spanierin übrigens, Sungyoon Park und Inbi Park, also eine ganze Phalanx von 5 Spielerinnen auf den geteilten 2. Platz verwiesen, sich aber mit 3 Schlägen Vorsprung durchgesetzt. Das war eine klare Sache. Hatte am Samstag, am Moving Day, sehr, sehr, sehr gut verstanden, worum es geht und eine 64 gespielt. Ein tolles Ergebnis, wobei Myung Hur da sogar noch eine 62 gespielt hat am Samstag, das war Platzrekord. Also da waren wirklich tiefe Ergebnisse drin und insofern hat sich das Hataoka verdient und ganz herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Bei dem Turnier war jetzt leider die deutsche Beteiligung nicht so hervorzuheben. Sandra Gahl hat einen Cut verpasst, leider mit 2 73er Runden war dann einfach nicht mehr drin. Und Caroline Masson hat sich auf einem geteilten 28. Platz positioniert. Das ist okay, aber jetzt natürlich auch jetzt nicht ein Riesenergebnis für sie. Trotzdem ist sie die definitiv konstanteste Spielerin da jetzt, die von den deutschen Damen auf der LPGA-Tour unterwegs ist. Und ja, da geht ja der Blick auch immer wieder Richtung Solheim Cup. Und da würde ich ihr im Moment größere Chancen einräumen als Sandra Gahl. Schauen wir mal, ob da eine deutsche Spielerin dann am Start sein wird im September.
Das werden wir genau im Blick haben hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Das war kein Karlsbader Beschluss, sondern ein Karlsbader Schluss heute hier für die Sendung. Desiree, vielen Dank.
Großartig, sehr, sehr gerne, Malte.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.